Heute bei «Apropos» Gendermedizin oder warum Geschlecht in der Medizin eine Rolle spielt. Lang ist man bei der Diagnose und der Behandlung von Krankheiten von einem durchschnittlichen Menschen ausgegangen.
Der Mensch war lange ein gesunder männlicher Körper. Es gibt das Bild von Leonardo da Vinci, vom vitruvianischen Mensch, wo wahrscheinlich die meisten gesehen haben, das ist der Mann, der so alle vier von sich streckt, wie so ein X und er ist so ein Kreis rundherum. Und das war eigentlich der prototypische Mensch.
Und dieser Mensch, der war männlich.
Also wir haben einfach eine Datenlücke und das betrifft vor allem die Frauen. Sie haben das ganz richtig gesagt. Der Mann als Prototyp, die männliche Maus, die männliche Zelle in den Laboren, da geht es letztlich schon los. Und Sie können selber mal googeln, wenn Sie Google Herzinfarkt eingeben und gehen auf Bilder, was da kommt. Und dann suchen Sie lange nach einer Frau, die sich vielleicht in die Magengegend greift.
Die sogenannte Gendermedizin sagt, genau da müssen wir hinschauen. Wir müssen genauer auf Unterschied schauen zwischen den Geschlechtern.
Das betrifft auch Männer. Also es gibt zum Beispiel Krankheiten wie typische Frauenkrankheiten wie Osteoporose, die bei Männern stark unterdiagnostiziert ist.
Seit diesem Jahr gibt es den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin in der Schweiz. Warum braucht es das? Und was für Folgen haben Geschlechterklischees für unsere Gesundheit?
Wenn Sie in eine medizinische Datenbank gehen, wo es um Paper geht, also wissenschaftliche Publikationen, dann gäbe es unter dem Stichwort erektile Dysfunktion fünfmal mehr Veröffentlichungen, als wenn man zum Beispiel prämenstruelles Syndrom eingibt.
Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mira Gabatuller und bei mir im Studio ist Annik Kossmann. Sie ist Teamleiterin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger und die einen oder die anderen kennen Sie vielleicht auch als Host vom Podcast «Tagesanzeigerin». Hallo Annik.
Hoi Mirja.
Annik, wenn mir jemand erzählt, er habe Schmerzen in der Brust, im linken Arm, kommt plötzlich nicht mehr so wirklich Luft über, was macht man dann?
Ja, also sicher mal die Person fragen, wie stark das ist. Es sind klassische Symptome für einen Herzinfarkt und wenn er stark ist, unbedingt einen Arzt oder einen Notfall aufsuchen.
So weit wissen das wahrscheinlich auch noch die meisten, hoffentlich zumindest. Nur ein Herzinfarkt, der kann sich auch ganz anders ankündigen.
Nämlich etwa bei der Hälfte der Bevölkerung, sprich bei den Frauen, die klassischen Herzinfarkt-Symptome, die man so im breiten Volksmund irgendwie auch kennt, sind Symptome von Männern. Medizin bzw. Kardiologie weiss heute, dass eine Frau meistens andere Symptome hat. Und zwar viel eher weniger eben den Druck auf der Brust und das Ausstrahlen im Arm, sondern eher so Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, schon auch Atemnot, aber eher auch so Nacken- und Rückenschmerzen.
Warum weiss man über diese Symptome weniger wie über die Symptome, die normalerweise Männer zeigen, wie zum Beispiel die Schmerzen in der Brust?
Weil man sehr lange in der Medizin davon ausgegangen ist, dass etwas wie ein Herzinfarkt, also das Organ, wo, wie ein Herz, das ein Mann und eine Frau hat, bei Männern und bei Frauen oder bei männlichen und weiblichen Körpern genau gleich funktioniert und darum Herzinfarkt auch immer die gleichen Symptome haben in minimen Abweichungen.
Und davon ist man heute ein bisschen weggekommen?
Man ist heute von dem weggekommen, weil die Medizin heute weiter ist und weil man leider mittlerweile auch weiss aus der Erfahrung, weil sehr viele Frauen gestorben sind. Das zeigen Studien zum Beispiel, dass die Sterblichkeit bei Herzinfarkt viel höher ist bei Frauen. Dass man das angeschaut hat und Kardiologie dort geforscht hat und irgendwann herausgefunden hat, okay, das sind andere Symptome und die muss man ernst nehmen.
Stichwort zu dem heisst Gendermedizin. Was ist genau mit dem gemeint?
Gendermedizin, du hast es im Intro angesprochen, konzentriert sich auf die geschlechterspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Das heisst, man geht davon aus, oder Gendermedizin sagt, dass das biologische und soziokulturelle Geschlecht eben Auswirkungen hat auf Krankheiten, wie sich Krankheiten äußern, aber auch auf, wie man die diagnostiziert, wie sich die zeigen und wie man Krankheiten therapiert. Und warum es die Geschlechtermedizin braucht, vielleicht um diese Frage noch aufzunehmen, ist eben genau, zeigt sich bei dem Herzinfarkt-Beispiel, dass eben die geschlechtsspezifischen Unterschiede je nachdem tödlich sein können und oft bis jetzt in der Medizin vernachlässigt worden sind.
Das geht so weit, dass in unseren Anatomiebüchern der Mann da steht mit dem typischen Symptom. Er hat die Aktentasche in der Hand, greift sich an die linke Brust und geht ins Kalte und hat seinen Herzinfarkt. Und wir wissen, bei Frauen sind die Symptome häufig anders, häufig subtiler.
Warum das so ist, auf das schauen wir jetzt in diesem Podcast. Du hast dich recht eingehend mit dem Thema befasst. Du hast auch mit einer Expertin für das Thema geredet, nämlich mit der Caroline Lerchenmüller.
Also, wir haben für die Frauen in ganz vielen Fällen das größte Entwicklungspotenzial.
Wer ist sie?
Sie ist Kardiologin und sie ist die erste Professorin für Gendermedizin in der Schweiz. Sie ist 1983 geboren, sie hat Medizin studiert, sie ist, wie gesagt, Kardiologin. Sie hat vorher an der Uni Heidelberg unter anderem geschafft und geforscht zu Kardiologie und genderspezifischen Unterschieden. Aber nicht nur, sie hat sehr viel zu genderspezifischen Unterschieden auch publiziert. Und ich habe mit ihr sehr lang geredet, sehr, sehr viele Fragen besprochen. Wir haben noch sehr viel mehr stellen können. Und sie hat zum Beispiel gesagt, als ich sie gefragt habe, was jetzt der Lehrstuhl für sie bedeutet, hat sie im Interview gesagt, sehr viel, weil sie das erste Mal, wo sie sich auf das fokussieren können, was sie am meisten interessiert und nicht einfach, dass noch so ein netter Seitenaspekt ist, dass man noch genderspezifische Aspekte mitdenkt, sondern wirklich, dass das Hauptding ist und dem, wo eine Wichtigkeit eingeräumt wird, wenn eine Universität wie Zürich einen solchen Lehrstuhl gründet.
Das Interview, das kann man auch noch nachlesen im Magazin vom Tagesanzeiger. Wir können das auch gerne verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Wie ist sie denn selber darauf gekommen, dass sie sich für genau das interessiert hat, für die geschlechterspezifische Medizin?
Sie hat mir erzählt im Gespräch, dass sie das erste Mal mit dem in Berührung ist gekommen, nicht während ihrem Studium, Anfang der Nullerjahre, da war das überhaupt kein Thema gewesen, so geschlechterspezifische Aspekt, sondern wo sie während ihrer Ausbildung in den USA war. Und dort, wo sie studiert hat und geforscht hat, hat es ein Frauenherzzentrum gegeben. Und das war damals für sie etwas absolut Neues gewesen. Und dort hat sie sich immer stärker angefangen, dafür interessieren und darauf forschen.
Jetzt ist das mit dem Lehrstuhl auch in der Schweiz angekommen. Kann man eigentlich sagen, das, was Caroline Lerchenmüller macht, das ist Frauenmedizin.
Es ist aber genau nicht Frauenmedizin. Und als ich sie gefragt habe, am Ende des Gesprächs, welchen Satz sie nie mehr möchte hören zum Thema Gendermedizin, ist, dass Gendermedizin Frauenmedizin ist.
Okay.
Es ist nämlich so, dass Gendermedizin hat zum Ziel, alle Menschen besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Also auch Männer. Weil man muss sagen, wir reden zwar viel über Frauen, aber das betrifft auch Männer. Also es gibt zum Beispiel Krankheiten wie typische Frauenkrankheiten wie Osteoporose, die bei Männern stark unterdiagnostiziert ist, weil man lange davon ausgegangen ist, ah, das haben keine Männer. Also ganz viele Männer haben auch Osteoporose gelitten oder leiden auch Osteoporose, man findet nicht heraus, was es ist. Ähnlich ist es bei Depressionen, weil auch dort sind die Symptome von der Frau aus und Frauen zeigen andere Symptome. Und was man auch sagen kann, ist, tendenziell die ganze Medizin geht ja in eine richtig personalisierte Medizin. Das heisst, dass man Diagnose und Behandlung möglichst spezifisch auf ein Individuum kann zuschneiden kann. Und Gendermedizin ist eigentlich ein Teil von dem, wenn man es so sagen will.
Das heisst, man fokussiert sich auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das hat ja auch damit zu tun, dass es einen sogenannten Gender Data Gap gibt. Auch über das haben wir geredet in diesem Gespräch. Was ist da damit gemeint?
Man muss vielleicht schnell sagen, es geht natürlich viel um Unterschiede oder? Und um die unterschiedliche Behandlung. Es geht per se nicht darum, um das trennscharf zu sagen, so ist es bei Frauen und so ist es bei Männern, sondern vielmehr zu verstehen, wie verhalten sich weibliche Zellen und männliche Zellen. Wir machen jetzt hier nicht ein Medizinseminar, da bin ich auch viel zu wenig bewandert. Aber es gibt genetische Unterschiede und es gibt biologische Unterschiede. Und das ist, glaube ich, wichtig zum Festhalten. Und man geht nicht davon aus, es ist alles anders. Aber es gibt diesen Unterschied. Und dieser Unterschied zeigt sich eben genau in etwas, was man den Gender Data Gap nennt. Und man muss sagen, den Gender Data Gap gibt es nicht nur in der Medizin. Der Gender Data Gap bezeichnet eigentlich Datenlücken, was man weiss, sozusagen über Männer oder über Frauen. Also es ist ein Wissensungleichgewicht in den meisten Fachgebieten. Nochmal, das ist nicht nur für die Medizin. Wenn man ein Beispiel nehmen aus der Medizin, das mir Caroline Lerchenmüller auch erzählt hat, sagt sie, wenn sie in eine medizinische Datenbank ging, wo es um Paper ging, also wissenschaftliche Publikationen, dann gäbe es unter dem Stichwort erektile Dysfunktion fünfmal mehr Veröffentlichungen, als wenn man zum Beispiel prämenstruelles Syndrom eingibt. Das heisst einfach, dass die erektile Dysfunktion viel stärker beachtet und erforscht ist worden als das prämenstruelle Syndrom. Und durch das geht man einfach davon aus, dass die Datenlücken es gibt, dass es eine ungleiche Behandlung gibt. Und letztendlich eben in dieser Diagnostik und in der Therapie, es gibt ganz, ganz viel so Beispiele in der Medizin. Etwas, wo man oft zum Beispiel oder etwas, was auch sehr nöch ist, sind zum Beispiel Medikamente. Die Medizin weiss heute mittlerweile, oder die Forschung weiss mittlerweile, dass die Verstoffwechselung, also wie die chemischen Komponenten, wirklich sehr vereinfacht gesagt, wie die chemischen Komponenten von einem Medikament verarbeitet Art werden im Körper. Das ist in einem weiblichen Körper anders als in einem männlichen Körper. Aber ein Aspirin oder ein Medikament ist immer genau gleich konzipiert und wird auch oft gleich dosiert. Und der Gender Data Gap, das kann man vielleicht einfach noch anfügen, gibt es in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, eigentlich in allen. Es gibt ein sehr, sehr bekanntes Buch von der Caroline Criado Perez, es heisst «Invisible Women – Exposing Data Bias in a World Designed for Men». Da geht es um Medizin, da geht es aber auch um Sachen wie Sicherheit, dass zum Beispiel bei so Crash-Tests eigentlich immer ein männlicher Dummy ist und zum Beispiel Airbag bei einem Auto auf einen männlichen Körper designt ist, dass das oft für Frauen aber zum Beispiel sehr gefährlich ist, weil die viel kleiner sind. Das ist eines von ganz, ganz vielen Beispielen. Aber der Gender Data Gap ist gerade in der Medizin und in der Gendermedizin extrem wichtig, weil sie dort ansetzen, um eben den Gap, also die Lücke, zu verkleinern.
Um noch besser zu verstehen, woher der Data Gap kommt, müssen wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte. Gerade in der Medizin. Wie weit müssen wir da zurückgehen, Annik?
Weit. Ich würde sagen, fangen wir mal vielleicht bei den antiken Griechen
okay.
an.
Okay, los.
Also vielleicht auch hier ein kleiner Disclaimer. Also das wird mindestens eine bis zwei, apropos Folgen füllen, wenn wir in die Medizingeschichte abtauchen. Man kann aber sagen, verkürzt, es ist eigentlich überliefert, aber das ist ja auch immer so, es ist überliefert, dass die alten Griechen und grosse Denker, wie der Aristoteles, echt sind davon ausgegangen, dass, und es tut mir leid für den Ausdruck und für die krasse Formulierung, aber das war das Bild, das sie damals hatten, dass die Frau eigentlich der verkrüppelte Mann ist, wie eine Art eine schlechtere Version des Mannes ist, die nur da ist, zum Gebären. Und es hat nachher gleichzeitig bei den antiken Griechen auch eine Theorie gegeben, die sehr, sehr lange überdauert hat. Nämlich die, dass die Gebärmutter, Hystra auf Griechisch, wandert im weiblichen Körper, wenn sie nicht regelmässig besamt ist worden. Das heisst, eine Frau hat müssen regelmässig Sex haben, also jetzt müssen sie verheiratet werden und möglichst viele Kinder haben. Und wenn sie das nicht hatte, dann ist eben die Gebärmutter gewandert und eigentlich für jedes körperliche Leiden hat man die Gebärmutter verantwortlich gemacht. Zum Beispiel, wenn eine Frau Husten hatte und dann am Schluss erstickt ist, hat man gesagt, ist das, weil die Gebärmutter sich sozusagen auf die Lunge gelegt hat. Wenn man dann ein bisschen weitergeht oder einfach vor allem der Fokus auf den weiblichen Reproduktionsorgan hat sich extrem lang gehalten. Oder? Es hat viel mit Gesellschaftspolitik zu tun, mit gesellschaftlichen Strukturen. Irgendwann hat dort auch der Glaube drin hineingespielt. Es haben so Sachen drin hineingespielt, halt, dass Frauen sehr lange halt nicht eine akademische Ausbildung haben können machen, dass sie kein Medizinstudium haben können machen, dass sie entsprechend nicht als Ärztinnen haben können tätig sein. Das ist sicher eine Komponente. Es gibt weitere Komponenten, zum Beispiel, dass es lange nicht erlaubt war, wenn wir jetzt mal in Europa bleiben, aber lange ist zum Beispiel die Leichenöffnung nicht erlaubt gewesen, ebenfalls aus religiösen Gründen, weil man gesagt hat, man will den Körper unversehrt lassen. Und das ist natürlich extrem schwierig gewesen, zum Wissen über einen Körper zu haben, weil, ich meine, es hat noch keine modernen Röntgengeräte und so gegeben. Und durch das hat es halt plötzlich so ganz, ganz viele Mythen gegeben, wo sich irgendwie um das Mysterium halt auch Geburt und Frau krankt hat, was man ja kann sagen, ist eine unglaubliche Macht und eine Kraft. Nur man ist halt die Frauen und ihre Körper nicht in der Macht gewesen, sondern sie echt fremdbestimmt gewesen. Und ich sage es darum, man könnte das ganze Ding füllen. Es gibt, wer sich für das interessiert, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal einen Lesetipp, das ist ein extrem breites Feld. Kulturwissenschaftlerin Eleanor Cleghorn hat vor ein paar Jahren, wie ich finde, ein fantastisches Buch und sehr eindrückliches Buch geschrieben, das heisst «Unwell Women». Es gibt es auf Deutsch, es heisst «Die kranke Frau». Und sie fängt wirklich bei den Griechen an und es geht bis zu heute. Also es ist extrem breit und noch viel tiefer. Also zum Beispiel auch, was die ganze Hexenverfolgung mit dem zu tun hatte.
Ein Zitat, das man auch in deinem Text nachlesen kann, das stammt von 1900. «Körperlich genommen ist das Weib ein Mittelding zwischen Kind und Mann und geistig ist sie es wenigstens in vielen Hinsichten auch.»
Genau, das Zitat stammt vom sehr erfolgreichen damals Neurologen und Psychiater Paul Julius Möbius. Er hat es 1900 geschrieben in einem Essay, das geheißen hat «Über den psychologischen Schwachsinn des Weibes». Und das zeigt eigentlich sehr gut eine Haltung, die lange vorgeherrscht hat, oder? Die Frau ist ein Mann nicht ebenbürtig. Übrigens haben diese Haltung auch grosse Wissenschaftler und bis heute einflussreiche Wissenschaftler wie Charles Darwin gehabt. Also Charles Darwin ist evolutionstheoretisch davon ausgegangen, dass das Hirn der Frau kleiner ist und sie darum intellektuell nicht mit dem Mann mithaben. Und das sind so Sachen, die sich sehr, sehr lang gehalten haben, vielleicht in abgeschwächten Versionen und irgendwie in veränderten Versionen. Aber so der Grundton ist lang eigentlich der gewesen.
Du sagst, der Grundton war lang der gewesen, bis heute?
Ja, also wir haben jetzt von 1900 geredet. 1900 bis 2024 ist doch noch eine Zeitspanne. Es ist sehr viel passiert, das muss man sagen. Es ist aber auch so, dass viel von dem nachhalt. Ich habe vorher bei den antiken Griechen kurz die Hysterie angesprochen. Wir können nicht über Hysterie reden, ohne über einen Psychoanalytiker Sigmund Freud zu reden. Er ist jemand, der das extrem populär hat gemacht. Man muss sagen, er hat gewisse Sachen, die die antiken Griechen noch geglaubt haben oder gelehrt haben, revidiert. Er hat nachher auch gesagt, es können auch Männer unter dem leiden, aber es waren vor allem Frauen gewesen. Und gerade das Hysterie-Thema ist einfach bis heute, und das zeigen auch Studien, hat das einfach einen riesen Einfluss. Man ist echt davon ausgegangen, dass jedes Leiden, das eine Frau hatte, körperlich, sie war sofort hysterisch. Also hat sie noch immer Schmerzen gehabt, hat sie Bauchweh gehabt, sie ist hysterisch. Und man hat halt oft entweder die Frauen in entweder psychiatrische Behandlungen oder Anstalten geschickt oder ihnen entsprechend Medikamente verschrieben. Und es gibt heute Studien dazu, die bis heute zeigen, dass Frauen zum einen viel mehr Psychopharmaka verschrieben wird, schneller Psychopharmaka verschrieben wird und Männer eher Schmerzmittel. Und zum Beispiel, es hat diesen Sommer eine Studie aus Israel und den USA, die gezeigt hat, dass dort ist es darum gegangen, wie schnell und wann bekommen Männer und Frauen auf der Notaufnahme Schmerzmittel. Und die Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass 47% der Männer haben auf der Notaufnahme Schmerzmittel bekommen. Bei den Frauen waren es nur 38% gewesen. Und die Frauen haben eine halbe Stunde länger gewartet, bis man ihnen etwas gegeben hat. Und darum würde ich sagen, es ist der Nachhall. Man muss sagen, es hat sich extrem viel getan. Wenn man so Sätze wie Paul Julius Möbius geschrieben hat, würde ich jetzt mal behaupten, also das geht irgendwie nicht mehr in der Medizin, sowieso nicht in der Wissenschaft. Da hat sich schon extrem viel getan. Und darum nochmal auf die Frage, oder warum braucht es eine Lehrstufe für Gendermedizin, weil eben es genau den Nachhall gibt und weil es wichtig ist, zu sagen, von wo kommen die Bilder, aber zum Anerkennen, es ist so. Und warum auch immer, dass es so ist, man kann die Vergangenheit nicht verändern, aber in der Zukunft würden wir doch wollen, dass alle Menschen eben können gezielt und gut behandelt werden, Frauen wie auch Männer.
Der Nachhall, den du jetzt beschreibst, wo zeigt sich der konkret?
Also es gibt verschiedene. Ein Nachhall, was gibt, wo viele Leute betrifft, ist glaube wirklich der von den Medikamenten. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte geht, aber bis heute. Es ist zum Beispiel so, Stichwort Fokussierung auf Reproduktionsorgane, und man hat lange das Gefühl gehabt, dass Männer und Frauen gleich sind. In der Medikamentenentwicklung ist es so, dass es irgendeine Testphase gibt. Und zuerst gibt es die Testphase an Tieren, also nicht bei allen Medikamenten, aber bei vielen Medikamenten. So, und dort ist immer eine Abwägung, testet man das Medikament an Tieren oder nicht, selbstverständlich. Aber wenn es einen Test oder Studie an Tieren gibt, das zeigen Studien mittlerweile auch mehrere, dann sind das eigentlich fast immer nur männliche Mäuse. Zum Teil ironischerweise auch bei Medikamenten, die für die Frauen effektiv, weil es um Reproduktionsorgane geht, werden auch männliche Mäuse getestet. Und ein Grund ist, dass man lange davon ausgegangen ist oder lange einfach gesagt hat, ja gut, es ist halt mega kompliziert, weil eine weibliche Maus hat auch einen Zyklus und dann gibt es hormonelle Schwankungen und darum sind Testresultate nicht zuverlässig. Caroline Lerchenmüller hat mir aber auch gesagt, wenn man zum Beispiel gerade Mäuse oder so, nur männliche Mäuse zusammen hat, gibt es eine Hackordnung und gibt es extrem hohe Testosteronschwankungen. Also auch männliche Lebewesen haben hormonelle Schwankungen. So. Und durch das, und das zieht sich natürlich nachher weiter bei Testgruppen bei Männern und Frauen, dass man auch lange Frauen ausgeschlossen hat, weil man wie gesagt hat, okay, die haben einen Zyklus. Wir können keine zuverlässigen Resultate ablesen. Man muss auch dort sagen, oft sind in diesen Testgruppen oft weisse, junge, eher sportliche Männer gewesen. Das ist auch nicht der Durchschnitt von allen Männern und schon auch nicht von allen Menschen. Oder das ist etwas, was man immer so gemacht hat. Und in gewissen Sachen ist, kann man das ja auch nachvollziehen. Nur hat es halt dann so Sachen gegeben, wie zum Beispiel der Kontergan-Fall in den 60er Jahren, wo sich viele daran erinnern werden, wo man sehr vielen schwangeren Frauen das Beruhigungsmedikament und Schlafmedikament Kontergan verschrieben hat, wo tausende voll körperlich missbildete Kinder nachher sind, auf die Welt gekommen. Und nachdem hat man natürlich Frauen erst recht ausgeschlossen von diesen Studien. Das Problem ist jetzt nur, wenn man Frauen dort ausschließt und sie dann ein Medikament nehmen, und dann sehr hohe Nebenwirkungen zeigen. Und ich habe auch Literatur oder Studien zu diesem Thema gelesen, dass man eigentlich sagt, Frauen haben gerade zum Beispiel bei Psychopharmaka viel höhere Nebenwirkungen. Nochmal, das ist jetzt alles sehr verkürzt in dieser kurzen Zeit. Aber nur um den Nachhall illustrieren, oder? Es ist der Fokus auf das Reproduktionsorgan ist echt sehr lang. Und der ist ja auch sehr speziell. Aber alles andere ist halt wie nicht gleich. Und dort ist man jetzt dran, um das irgendwie zu verstehen und wie funktioniert das?
Mhm. Und wenn ich dir so zulasse, dann geht man eben zum Beispiel heute bei Medikamenten eigentlich von einem männlichen, jungen Körper aus.
Genau, also gerade in der Dosierung, oder je nachdem, was das ist, muss man das irgendwie schon auch anschauen. Und aber nochmal, das ist nicht der Schnitt. Und es gibt ein eindrückliches Beispiel, das das vielleicht auch zeigt, auch nochmal Stichwort Nachhall, was du in der Einführung gesagt hast, oder? Der Mensch war lange ein gesunder männlicher Körper. Es gibt das Bild von Leonardo da Vinci, vom vitruvianischen Mensch, wo wahrscheinlich die meisten gesehen haben, das ist der Mann, der so alle vier von sich streckt, wie so ein X und er ist so ein Kreis rundherum. Und das war eigentlich der prototypische Mensch. Aber das ist ein Mann. Und das ist nochmal ein gesunder Mann, das ist ein sportlicher Mann. Das ist einfach nicht der Schnitt. Und unter dem leiden letztendlich auch Männer, die nicht dieser Norm entsprechen. Und wenn wir von Nachhall reden, reden wir auch immer von Gesellschaft. Und Caroline Lerchenmünder hat das auch immer gesagt in unserem Gespräch, dass natürlich Medizin und die Entwicklung auch immer ein Ausdruck war, von wo gerade eine Gesellschaft war. Und lange war zum Beispiel auch ein Bild von dem, wirklich in Anführungszeichen, weil auch das ist mittlerweile problematisch aus anderen Gründen, dass ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also dass auch Männer keinen Schmerz haben. Und dass man als Mann auch nicht mehr herren ist gegangen. Und dort sind wir wieder bei der Therapie und bei der Diagnostik. Oder? Also das hat mir Caroline Lerchenmüller auch gesagt, dass man zum Beispiel mehr weiss, mittlerweile, dass Frauen viel regelmässiger zu Vorsorgenuntersuchungen gehen. Einfach, weil sie sich gewöhnt sind. Weil man irgendwie im 14. sagt einem Mädchen, hey, du musst zum Frauenarzt. Aber Männer, das nicht gewöhnt sind. Man sagt keinem 14-jährigen Bub, du musst zum Urolog. Die meisten Männer werden wahrscheinlich sehr spät in ihrem Leben zum Urolog zu gehen. Das sind so feine Sachen, oder, die mit der Medizin zu tun haben, aber natürlich auch in welchen Zeiten und mit welchen Bildern wir leben und aufgewachsen sind.
Da spielen also gesellschaftliche Bilder eine Rolle, es spielen aber auch biologische Unterschiede eine Rolle, wie du in unserem Gespräch jetzt erklärt hast. Geht es denn eigentlich in der Gendermedizin jetzt eher um den englischen Begriff Sex, also um das biologische Geschlecht, oder eben auch ums Gender, also ums soziale Geschlecht?
Ich habe mit der Caroline Lerchenmüller auch über diese Frage geredet und sie hat immer wieder betont im Gespräch, dass beides eine Rolle spielt und dass es extrem auf die Fragestellung darauf ankommt. Wenn wir bei den Medikamenten bleiben, wie gesagt, es gibt einen biologischen Unterschied, wie die Verstoffwechslung von Medikamenten in einem männlichen oder in einem weiblichen Körper vor sich geht oder wie die beobachtbar sind und was man für ein Resultat hat. Aber ob ein Medikament regelmässig genommen wird, weil man zum Beispiel gewöhnt ist, zum Medikament zu nehmen, oder man es eben nicht nimmt, weil man zum Beispiel mit einem soziokulturellen Bild aufgewachsen ist, von, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, ich bin ein Mann, ich habe keine Schmerzen, ich darf keine Schmerzen haben, also nehme ich auch kein Schmerzmittel. Dann zeigt sich ja auch nachher der Verlauf zum Beispiel vor einer Krankheit anders, wenn ein Medikament nicht genommen wird. Und dort spielt zum Beispiel Gender durchaus drin, oder auch Sachen wie gestresst ist jemand aufgrund von einer Lebenssituation? Hat jemand Familie oder nicht? Hat das eine Auswirkung auf eine Krankheit? Das sind immer so Aspekte, die man mitdenken muss. Sie sagt aber, es kommt einfach extrem auf die Fragestellung drauf an.
Caroline Lerchenmüller befasst sich mit diesen Unterschieden. Annik, läuft sie damit nicht ein bisschen Gefahr, die Unterschiede eben gerade zu zementieren, indem sie ständig in dieser Kategorie Frau und Mann denkt? Weil man könnte ja sagen, Medizin sollte einfach für alle da sein.
Medizin ist für alle da. Nochmal, die Gendermedizin soll für alle da sein. Ich meine, wir haben jetzt immer über binäre Geschlechterkategorien geredet. Man muss aber auch sagen, dass sozusagen die Geschlechtervielfalt einfach nochmal ein Forschungsgebiet fürs Ich ist. Natürlich spielt das auch mit ihnen. Es gibt auch verschiedene Instrumente in der Gendermedizin, um das zu messen. Aber ich glaube, das ist wie einfach nochmal ein Ding für sich. Und ich habe sie auch gefragt, oder? Wie schafft man es, um eben genau das nicht zu zementieren? Und sie sagt natürlich, wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wir wollen, wie für gewisse Sachen ist es wichtig zu wissen, ist eine Zelle männlich oder weiblich. Aber für gewisse andere Sachen kommt es eben auch dazu, was sind die soziokulturellen Umstände. Und sie hat mir aber zum Beispiel auch gesagt im Gespräch, dass halt die binäre Aufteilung manchmal auch hilft, um echt etwas herauszufinden und um vielleicht eine These verwerfen oder annehmen, weil wir irgendwann müssen anfangen.
Annika, an der Uni Zürich gibt es jetzt den Lehrstuhl für Gendermedizin. Das ist der erste in der Schweiz. Werden so Lehrstühle in Zukunft häufiger werden?
Also man muss auch sagen, es ist zwar der erste Lehrstuhl, es gibt aber auf dem Gebiet der Gendermedizin in der Schweiz ganz viel auf verschiedenen Ebenen Bemühungen. Also es gibt zum Beispiel das Frauenherzzentrum am Inselspital in Bern. Es gibt zum Beispiel die Uni Lausanne, die stark sich um Vorsorgeforschung kümmert. Es ist aber zum Beispiel auch das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, ist dort dran. Also dort gibt es eine aktuelle Studie, die zum Beispiel zeigt, dass Frauen in sämtlichen Bereichen des Gesundheitssystems immer noch benachteiligt sind. Es gibt dort auch verschiedene Forschungsprojekte. Also es ist sich wirklich etwas am Tun. Und selbst zum Beispiel grosse Beratungsfirmen wie McKinsey bringen das aufs Tapet. Also es hat zum Beispiel auch gewisse Sachen an einem World Economic Forum, weil was man nicht darf vergessen ist, dass Gendermedizin und wie Personen krank sind und damit auch wie Frauen krank sind, weil sie ein sehr grosser Teil der Bevölkerung ist, aber zum Beispiel auch von der Arbeitskraft muss man sich dort auch überlegen, was bedeutet es eigentlich, wenn man Frauen medizinisch anders oder nicht so gut kann behandeln kann. Und sie fallen zum Beispiel nachher im Arbeitsmarkt aus. Es hat auch riesige ökonomische Konsequenzen. Und es ist nicht etwas, wo nur weil sich Frauen nicht gesehen, gefühlt haben, braucht es eben Gendermedizin.
Danke vielmals, Annik, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ich empfehle das Interview im aktuellen Magazin vom Tagesanzeiger. Dort werden 50 Fragen gestellt an Caroline Lerchen-Müller. Und man kann auch noch die ältere Folge hören vom Podcast Tagesanzeigerin. Auch die verlinken wir noch mal gerne im Beschreib zu dieser Episode. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe heute mit Annik Kosmann und die heutige Folge produziert hat Noah Fendt. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.